From the Conference Center at Temple Square.
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die allgemeine Schwesternversammlung der 187. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Es sprechen Mitglieder der ersten Präsidentschaft und der Frauenorganisationen der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein Chor von FAV-Schwestern aus Pfehlen im Raum Park City in Utah. Weltweit haben sich Frauen und Mädchen ab 8 Jahren versammelt, um von den Führern der Kirche Rat und Unterweisung zu erhalten. Jean B. Bingham, die Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung, leitet diese Versammlung. Liebe Schwestern, wir heißen Sie willkommen zur allgemeinen Schwesternversammlung der 187. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Wir sind dankbar, dass wir uns hier im Konferenzzentrum in Salt Lake City versammeln konnten. Wir wissen, dass ähnliche Zusammenkünfte von Schwestern an Versammlungsorten überall auf der Welt stattfinden. Ebenso heißen wir Freunde anderen Glaubens, die vielleicht unter uns sind, herzlich willkommen und hoffen, dass Sie die gemeinsame Zeit genießen. Ich wurde gebeten, diese Versammlung zu leiten. Mein Name ist Jean Bingham. Ich bin derzeit Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung. Präsident Thomas S. Monson sieht sich diese Versammlung zu Hause an. Wir schätzen ihn und unterstützen ihn. Wir sind dankbar, dass heute Abend die anderen Mitglieder der ersten Präsidentschaft bei uns sind, sowie unsere Berater von der Abteilung Priestertum und Familie. Ebenfalls auf dem Podium Platz genommen haben die Präsidentschaften der Primarvereinigung, der jungen Damen und der Frauenhilfsvereinigung, sowie die Mitglieder des jeweiligen Hauptausschusses. Wir heißen diejenigen willkommen, die neu berufen wurden, und grüßen diejenigen, die diese Versammlung von anderswo aus mitverfolgen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein Chor von FAV-Schwestern aus Quellen im Raum Park City unter der Leitung von Jane Fjetzeld. Bonnie Goodliff spielt die Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied Let Zion in Her Beauty Rise. Danach spricht Schwester Megumi Yamaguchi vom Hauptausschuss der jungen Damen das Anfangslied und der Chor singt dann das Lied Sing Praise to Him. Unser gütiger Vater im Himmel, wir sind dankbar für die Gelegenheit, hier zusammen zu sein, um dein Wort zu hören durch die lebenden Propheten und die anderen, die die Aufgabe haben. Wir sind dir dankbar für das Sühnopfer Jesu Christi, das uns Hoffnung gibt und Kraft in unserem Leben. Wir bitten dich für einen besonderen Segen für die, die heute sprechen. Und wir bitten dich auch, dass dein Geist bei uns ist, sodass wir zuhören können und das fühlen können, was wichtig für uns ist, dass wir unser Herz öffnen können und demütig sein können. Darum bitten wir dich demütig im Namen Jesu Christi. Amen. Wir freuen uns nun, von Schwester Sharon L. Eubank, erster Ratgeberin in der Präsidentschaft der Frauenhilfsvereinigung, zu hören. Auf sie folgt Schwester Neil F. Marriott, zweite Ratgeberin in der Präsidentschaft der jungen Damen. Vielleicht wissen Sie es noch nicht, aber Präsident Mons und ich sind Zwillinge. Genau an dem Tag, als ich in Nordkalifornien geboren wurde, genau zu der Stunde, wurde der 36-jährige Thomas Monson als jüngster Apostel bestätigt. Mir gefällt diese besondere persönliche Verbindung zum Propheten Gottes, Präsident Monson. Die Propheten sprechen immer wieder über Frauen. Sie werden einige ihrer Worte heute in dieser Versammlung hören. Ich gehe fast 40 Jahre zurück und zitiere eine bemerkenswerte Prophezeiung, die von Präsident Spencer V. Kimball niedergeschrieben wurde. Im September 1979 kamen die Frauen der weltweiten Kirche erst zum zweiten Mal zu ihrer eigenen allgemeinen Versammlung zusammen. Präsident Kimball hatte seine Ansprache vorbereitet, aber am Tag der Konferenz befand er sich im Krankenhaus. Daher bat er seine Frau, Camilla Irene Kimball, an seiner Stelle seine Worte vorzulesen. Schwester Kimball las die Worte des Propheten vor, der nachdrücklich betonte, welch guten Einfluss die Frauen der Kirche vor dem zweiten Kommen des Errettes auf die guten Frauen in der Welt haben würden. Gegen Ende seiner Ansprache richtete er einen mitreißenden Aufruf an die Frauen der Kirche, über den wir seither immer wieder sprechen. Ich möchte von dem zitieren, was Präsident Kimball sagte. Schließlich, meine lieben Schwestern, möchte ich Ihnen etwas ans Herz legen, was noch nie gesagt worden ist, zumindest nicht auf diese Weise. Ein Großteil des immensen Wachstums der Kirche in den letzten Tagen wird daher rühren, dass viele der guten Frauen der Welt sich in großer Zahl zur Kirche hingezogen fühlen werden. Das wird in dem Maße geschehen, wie die Frauen der Kirche Rechtschaffenheit und Klarheit ausstrahlen und in dem Maße, wie wahrgenommen wird, dass sie sich in positiver Hinsicht ganz deutlich von den Frauen der Welt abheben. Und zwar auf positive Weise. Zu den wahren Heldinnen in der Kirche, die in die Kirche kommen, werden Frauen zählen, die mehr um Rechtschaffenheit besorgt sind als um sich selbst. Diese Heldinnen besitzen wahre Demut, die der Redlichkeit mehr Wert beimisst als dem Ansehen. Zum Schluss sagt er, so werden die weiblichen Vorbilder in der Kirche als maßgebliche Kraft dazu beitragen, dass die Kirche in den letzten Tagen an Zahl und an Geistlichkeit wächst. Welch eine prophetische Aussage! Nur um es noch einmal zusammenzufassen, von Frauen gepflegte, gute Beziehungen sind der Auslöser, der einen Großteil des immensen Wachstums der Kirche in den kommenden Jahren herbeiführen wird. Die Beziehungen, die die Schwestern in der FFV, die jungen Damen und die Mädchen in der PV mit aufrichtigen, treuen, gottesfürchtigen Frauen und Mädchen anderer Glaubensrichtungen aufbauen, werden als maßgebliche Kraft zum Wachstum der Kirche in den letzten Tagen beitragen. Präsident Kimball nannte diese Frauen aus allen Lebenslagen Heldinnen, die mehr um Rechtschaffenheit besorgt sind als um sich selbst, die uns zeigen, dass Redlichkeit mehr wert ist als Ansehen. Ich habe auf meinen Reisen schon viele solcher guten Frauen in aller Welt kennengelernt. Ihre Freundschaft bedeutet mir viel. Auch Sie kennen sie. Sie finden sie unter ihren Freundinnen und Nachbarinnen. Sie mögen der Kirche angehören oder noch nicht, aber wir sind in Freundschaft verbunden. Und das ist sehr wichtig. Wie können wir unseren Teil beitragen? Was sollen wir tun? Präsident Kimball nennt 5 Punkte. Erstens, Rechtschaffenheit. Rechtschaffen zu sein bedeutet nicht, vollkommen zu sein oder nie Fehler zu machen. Es bedeutet, eine innere Verbindung zu Gott aufzubauen, von unseren Sünden und Fehlern umzukehren und anderen großzügig zu helfen. Frauen, die umgekehrt sind, haben den Lauf der Geschichte verändert. Ich habe eine Freundin, die in jungen Jahren einen Autounfall hatte und dann von Schmerzmitteln abhängig wurde. Später ließen ihre Eltern sich scheiden. Von einer kurzen Beziehung wurde sie schwanger. Sie blieb auch weiterhin süchtig. Aber eines Abends betrachtete sie ihr chaotisches, verfahrenes Leben und dachte, es reicht. Sie flehte zum Erretter Jesus Christus, er möge ihr helfen. Sie sagt, dass sie erkannt hat, dass Jesus Christus stärker war als selbst solche Lebensumstände wie ihre. Sie konnte sich auf seine Kraft verlassen, während sie den Weg der Umkehr ging. Dadurch, dass sie zum Herrn und zu seinem Weg zurückkehrte, änderte sie den Verlauf ihrer Geschichte und die Geschichte ihres kleinen Jungen und des neuen Ehemannes. Sie ist rechtschaffen und ihr Herz ist weit offen für andere, die Fehler gemacht haben und sich ändern wollen. Wie bei uns allen ist ihr Leben nicht vollkommen, aber sie weiß, wie man umkehrt und sich stets bemüht. Zweitens, Klarheit. Wir sollen klar zum Ausdruck bringen, wie wir über etwas denken und warum. Vor ein paar Monaten entdeckte ich in Facebook einen Beitrag, der das Christentum verunglimpfte. Ich las ihn und war ein wenig verärgert, tat ihn aber achselzuckend ab. Eine Bekannte jedoch, die nicht unserer Kirche angehört, postete eine Erwiderung. Sie schrieb, das ist das genaue Gegenteil dessen, wofür Jesus eintrat. Er erschien zu seiner Zeit so radikal, weil er alle auf die gleiche Stufe setzte. Er redete mit Prostituierten, aß mit dem Steuereintreiber, freundete sich mit machtlosen Frauen und Kindern an und erzählte uns die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Daraus folgt, dass wahre Christen wohl immer bestrebt sind, die liebevollsten Menschen der Welt zu sein. Als ich das las, dachte ich, warum habe ich das nicht geschrieben? Wir müssen alle besser darin werden, die Gründe für unseren Glauben in klare Worte zu fassen. Was denken Sie über Jesus Christus? Warum bleiben Sie in der Kirche? Warum glauben Sie daran, dass das Buch Mormon Heilige Schrift ist? Woher bekommen sie ihren Frieden? Warum ist es von Belang, dass der Prophet auch im Jahr 2017 noch etwas zu sagen hat? Woher wissen Sie, dass er ein wahrer Prophet ist? Setzen Sie Ihre Stimme und Ihre Überzeugungskraft dafür ein, Ihre Gedanken, Gefühle und Erkenntnisse klar in Worte zu fassen, in den sozialen Medien, in ruhigen Gesprächen mit Freunden, wenn Sie mit Ihren Enkelkindern plaudern. Sagen Sie ihnen, warum Sie glauben, woher Sie es wissen, was für ein Gefühl es ist, ob Sie jemals gezweifelt haben, wie Sie es durchgestanden haben, was Jesus Christus Ihnen bedeutet. Der Apostel Petrus hat gesagt, fürchtet euch nicht, sondern haltet in eurem Herzen Christus, den Herrn, heilig. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Drittens, sich abheben. Ich möchte Ihnen von einer Begebenheit erzählen, die sich im Juli am Strand von Panama City Beach in Florida zugetragen hat. Am späten Nachmittag sah Roberta Ursray ihre zwei Jungs um Hilfe schreien. Sie waren knapp 100 Meter weit draußen im Meer. Sie waren in eine starke Strömung geraten und wurden immer weiter ins Meer hinausgetrieben. Ein Pärchen in der Nähe versuchte, die beiden Jungen zu retten, gerieten aber ebenfalls in die Strömung. Auch Angehörige der Familie Ursray sprangen ins Wasser, um die Schwimmer aus ihrer Not zu retten, und schon bald steckten 9 Leute in der Rückströmung fest. Es gab keine Seile, es gab keine Strandwächter. Die Polizei hatte ein Rettungsboot angefordert, aber die Leute im Meer kämpften schon seit 20 Minuten gegen die Strömung an und waren erschöpft und gerieten immer wieder unter Wasser. Unter den Zuschauern am Strand war auch Jessica Mae Simmons. Sie und ihr Mann hatten die Idee, eine Menschenkette zu bilden. Sie riefen die Leute am Strand herbei, ihnen zu helfen. Dutzende hakten einander unter und stapften ins Meer. Jessica erklärte in einem Zeitungsinterview, wie Männer und Frauen aus aller Herren Länder sich aufmachten, völlig fremden Leuten zu helfen, war ein geradezu umwerfender Anblick. 80 Strandbesucher bildeten eine Kette bis hin zu den Schwimmern. Sehen Sie sich dieses Foto von diesem beeindruckenden Augenblick an. Alle am Strand dachten nur an konventionelle Lösungen und waren wie gelähmt. Ein Ehepaar aber kam im Bruchteil einer Sekunde auf eine andere Lösung. Innovation und Kreativität sind geistige Gaben. Wenn wir unsere Bündnisse halten, heben wir uns von anderen in unserem Kulturkreis und unserer Gesellschaft ab. Aber wir haben dadurch auch Zugang zu Inspiration, sodass uns andere Lösungen, andere Herangehensweisen, andere Anwendungen einfallen. Wir mögen in der Welt nicht immer dazu passen. Aber die Tatsache, dass wir uns auf positive Weise abheben, kann für andere, die zu kämpfen haben, eine Rettungsleine sein. Viertens, Deutlichkeit. Wenn etwas deutlich ist, ist es klar definiert und dadurch gut zu erkennen. Ich kehre noch einmal zurück zu Jessica Mae Simmons am Strand. Als die Menschenkette die Schwimmer fast erreichte, wusste sie, dass sie helfen konnte. Jessica Mae sagte, ich kann den Atem lange anhalten und schaffe locker eine Runde durch ein Olympiaschwimmbecken. Ich wusste auch, wie man aus einer Rückströmung freikommt. Ich wusste, dass ich es schaffen konnte, jeden der Schwimmer bis zur Menschenkette zu bringen. Sie und ihr Mann nahmen sich jeweils ein Boogiebrett und schwammen entlang der Menschenkette ins Meer bis zu den Schwimmern. Dann beförderten sie einen nach dem anderen bis zur Menschenkette und so wurden sie zum sicheren Strand gebracht. Jessicas Kenntnisse, wie man gegen eine Rückströmung anschwimmt, waren deutlich geworden. Das wiederhergestellte Evangelium ist klar definiert und dadurch gut zu erkennen. Aber es muss auch deutlich zu erkennen sein, dass wir danach leben. Wie Jessica müssen wir uns darin üben, das Evangelium zu leben, noch ehe ein Notfall eintritt, damit wir furchtlos und stark genug sind, um zu helfen, wenn andere von der Strömung weggerissen werden. Fünftens schließlich, alle 4 oben genannten Punkte in positiver Weise umsetzen. Eine positive Einstellung bedeutet nicht, dass man ein künstliches Lächeln aufsetzt, ganz gleich, was sich ereignet. Aber es bedeutet, die Gesetze Gottes zu halten und unsere Mitmenschen aufzubauen und ihnen Mut zu machen. Wenn wir andere aufbauen, wenn wir ihnen die Last leichter machen, werden wir selbst gesegnet. Und das kann uns auch durch unsere Prüfungen nicht genommen werden. Ich habe ein Zitat von Präsident Hinckley an einer Stelle angebracht, wo ich es jeden Tag sehe, nämlich, aus Pessimismus und Zynismus heraus kann man nichts aufbauen. Wenn man optimistisch ist und sich glaubensvoll anstrengt, dann erreicht man etwas. Ich kenne ein Beispiel für eine solch positive, optimistische Einstellung. Die 13-jährige Elsa wird mit ihrer Familie nach Baton Rouge in Louisiana umziehen und ist dann fast 2900 Kilometer von ihren Freunden entfernt. Es ist nicht gerade einfach, mit 13 an einen anderen Ort zu ziehen. Elsa war verständlicherweise unsicher, was den Umzug betraf. Ihr Vater gab ihr einen Segen. Kaum war der Segen ausgesprochen, war ein Klingelton zu hören. Auf dem Handy ihrer Mutter war eine Nachricht angekommen. Die jungen Damen der Gemeinde in Louisiana hatten dieses Bild geschickt und dazu geschrieben, bitte zieh in unsere Gemeinde. Die jungen Damen waren optimistisch, dass sie Elsa gern haben würden, obwohl sie sie noch gar nicht kannten. Ihre Begeisterung stimmte auch Elsa optimistisch, was den bevorstehenden Umzug anging. Und es war eine Antwort auf ihr Gebet und die Frage, ob alles gut werden würde. Zuversicht und Optimismus strömen eine Kraft aus, die nicht nur für uns ein Segen ist, sondern alle um uns herum aufbaut. Jede Kleinigkeit, mit der wir echte Freude in anderen entfachen, zeigt, dass wir die Fackel, die Präsident Kimball entzündet hat, bereits tragen. Ich war 15 Jahre alt, als Präsident Kimballs Ansprache vorgelesen wurde. Wir, die wir über 40 sind, haben diesen Auftrag von Präsident Kimball seit damals. Heute sehe ich euch, die 8-Jährigen, die 15-Jährigen, die 20-Jährigen und die 35-Jährigen und gebe diese Fackel an euch weiter. Ihr seid die zukünftigen Anführerinnen in der Kirche und es ist eure Aufgabe, dieses Licht weiterzutragen und die Erfüllung dieser Prophezeiung zu sein. Wir, die wir über 40 sind, haken uns bei euch unter und spüren eure Kraft und Energie. Wir brauchen euch. Ich möchte eine Schriftstelle vorlesen, Lehrenbündnisse 49, Vers 26 bis 28. Sie ist freilich unter ganz anderen Umständen geschrieben worden, aber wenn ihr sie heute Abend hört, hoffe ich, dass ihr sie dadurch den Heiligen Geist als persönlichen Aufruf zu diesem heiligen Werk auffasst. Siehe, ich sage euch, geht hin, wie ich euch geboten habe, kehrt von all euren Sünden um. Bittet und ihr werdet empfangen. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Siehe, ich werde vor euch hergehen und werde eure Nachhut sein. Ich werde mitten unter euch sein und ihr werdet nicht zu Schanden werden. Siehe, ich bin Jesus Christus und ich komme schnell. Ich appelliere an Sie alle. Versetzen Sie sich selbst in eine Lage, in der Sie die großzügige Liebe spüren können, die Gott für Sie empfindet. Sie können sich gar nicht in eine Lage außerhalb der Reichweite dieser Liebe versetzen. Wenn Sie seine Liebe spüren, wenn Sie ihn lieben, werden Sie umkehren und seine Gebote halten. Wenn Sie seine Gebote halten, kann er sie in sein Werk einsetzen. Sein Werk und seine Herrlichkeit sind die Erhöhung und das ewige Leben des Menschen. Die Propheten rufen uns auf, meine Schwestern. Werden sie rechtschaffen sein? Werden sie ihren Glauben klar in Worte fassen? Können sie es ertragen, sich deutlich abzuheben? Wird ihre Freude, trotz ihrer Prüfungen, andere anziehen, die gut und edel sind und ihre Freundschaft brauchen? Werden sie ihr Licht anschalten? Ich bezeuge, dass der Herr Jesus Christus vor uns hergehen und in unserer Mitte sein wird. Ich schließe mit den Worten unseres vielgeliebten Propheten Thomas S. Monson. Meine lieben Schwestern, heute ist Ihr Tag und Ihre Zeit. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Sister Eubank, you light a torch of happiness and faith in all of us.
Sister Eubank, Sie haben eine Fackel des Glücklichseins in uns entfacht. Ich liebe Sie und ich danke Ihnen, dass Sie Ihren Glauben heute hierher bringen. Ich möchte gerne zu Ihnen sprechen über etwas, was wir tun müssen. Wir müssen beständig unsere Erkenntnis vom Vater im Himmel und unserem Gehorsam ihm gegenüber vertiefen. Unsere Beziehung zu ihm ist ewig. Wir sind seine geliebten Kinder, das wird sich niemals ändern. Wie nehmen wir nun seine Aufforderung, uns ihm zu nahen, von ganzem Herzen an und erfreuen uns dadurch der Segnungen, die er uns in diesem Leben und in der künftigen Welt gerne schenken möchte? Der Herr hat dem alten Volk Israel etwas gesagt, was er auch uns sagt. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir so lange die Treue bewahrt. Der Vater sagt uns, du wirst in mir verbleiben und ich in dir. Darum wandle mit mir. Vertrauen wir ihm genug, um in ihm zu verbleiben und mit ihm zu wandeln? Wir sind hier auf der Erde, um zu lernen und Fortschritt zu machen. Die wichtigsten Lernerfolge und Fortschritte beruhen dabei auf unserer Verbindung zum Vater im Himmel und zu Jesus Christus. Wenn wir diese Beziehung zu ihnen getreulich pflegen, erwachsen darauf göttliches Wissen, Liebe, Kraft und die Fähigkeit zu dienen. Wir sind dazu verpflichtet, alles in Erfahrung zu bringen, was Gott über sich selbst offenbart hat. Wir müssen begreifen, dass Gott Vater seinen Sohn Jesus Christus angewiesen hat, die Erde für unser Wachstum zu erschaffen, dass der Vater im Himmel seinen Sohn hingab, um die Forderung der Gerechtigkeit für unsere Errettung zu erfüllen, und dass die Macht des Vaters, die sich im Priestertum zeigt, und die wahre Kirche des Sohnes samt der erforderlichen heiligen Handlung zu unserem Segen wiederhergestellt wurden. Spüren Sie, welch große Liebe Sie in die Vorbereitungen investiert haben, die zu unserer Freude und unserem Wachstum führen? Wir müssen wissen, der Erlösungsplan des himmlischen Vaters besteht darin, dass wir die Gesetze und Verordnungen des Evangeliums befolgen und ewiges Leben erlangen und somit so werden wie Gott. Darin besteht das wahre und dauerhafte Glück, das der Vater im Himmel uns anbietet. Es gibt kein anderes wahres und dauerhaftes Glück. Die Anforderungen, die sich uns stellen, bringen uns zuweilen von diesem Weg zum Glück ab. Wir können die vertrauensvolle Verbindung zu Gott verlieren, wenn wir uns von Prüfungen ablenken lassen, anstatt uns auf die Knie zu begeben. Ein einfacher Reim spornt uns an, unsere Prioritäten zu überprüfen. Manches zählt und manches nicht. Einiges hält, das meiste bricht. Für den Vater ist es von bleibendem Wert, dass wir von ihm lernen, uns demütigen und durch unsere Erfahrungen auf der Erde ihm gegenüber gehorsam werden. Er möchte, dass wir unsere Selbstsucht in Hilfsbereitschaft und Ängste in Glauben verwandeln. Solch dauerhafte Anstrengungen können uns auf Herz und Nieren prüfen. Jetzt nämlich, wo uns die Einschränkungen des Erdenlebens auferlegt sind, trägt uns der Vater auf, Liebe zu zeigen, wenn es am schwierigsten ist, anderen zu dienen, wenn es unbequem ist, und zu vergeben, wenn es uns alles abverlangt. Wie geht das? Wie schaffen wir das? Wir bemühen uns aufrichtig und im Namen des Sohnes um die Hilfe des himmlischen Vaters und handeln auf seine Weise, anstatt stolz auf unserem Willen zu beharren. Mir ging auf, wie stolz ich war, als Präsident Ezra Taft Benson darüber sprach, dass man das Gefäß innen säubern muss. Ich stellte mir vor, ich wäre ein Krug. Wie konnte ich die Ablagerung des Stolzes aus meinem Krug entfernen? Sich aus sich selbst heraus zu Demut zwingen und dazu bringen wollen, jemand anderen zu lieben, ist unaufrichtig, sinnlos und funktioniert einfach nicht. Unsere Sünden und unser Stolz verursachen einen Riss, eine Kluft zwischen uns und der Quelle jeglicher Liebe, dem Vater im Himmel. Nur das Sühnopfer des Erretters kann uns von unseren Sünden reinigen und diese Kluft schließen. Wir möchten ja von den Armen der Liebe und der Führung des himmlischen Vaters umschlossen sein. Daher stellen wir seinen Willen an die erste Stelle und flehen mit reuigem Herzen, Christus möge Ströme reinigenden Wassers in unseren Krug gießen. Am Anfang fließt das Wasser vielleicht nur tröpfchenweise. Aber wenn wir suchen, bitten und gehorchen, strömt es im Übermaß. Nach und nach erfüllt uns dieses lebendige Wasser. Und wenn wir von der Liebe Christi ganz erfüllt sind, können wir unseren Seelenkrug neigen und das, was darin ist, denjenigen zukommen lassen, die nach Heilung, Hoffnung und Gemeinschaft dürsten. Wenn unser Gefäß innen rein wird, beginnt die Heilung unserer irdischen Beziehungen. Wir müssen unsere eigenen Wünsche und Ziele auf den Opferaltar legen und für die ewigen Pläne Gottes Platz schaffen. Der Erretter, der für den Vater spricht, bittet uns inständig: Naht euch mir und ich werde mich euch nahen. Sich Gott nahen kann bedeuten, dass wir von seiner Wahrheit Kenntnis erhalten, indem wir die Heiligen Schriften lesen, prophetischem Rat folgen und danach streben, seinen Willen noch besser in die Tat umzusetzen? Begreifen wir, dass Christus die Macht hat, uns zu einer liebevollen Gemeinschaft mit dem Vater und miteinander zu verhelfen? Durch die Macht des Heiligen Geistes kann er uns in unseren Beziehungen das notwendige Verständnis füreinander geben. Ein Sonntagsschullehrer erzählte mir einmal von einem beeindruckenden Erlebnis mit einer Klasse 11-jähriger Jungen. Einer von ihnen, nennen wir ihn Jimmy, war ein Einzelgänger, der im Unterricht fast nie mitmachte. Eines Sonntags fühlte sich der Lehrer gedrängt, den Unterrichtsstoff einmal beiseite zu lassen und der Klasse zu erzählen, warum er Jimmy gern hatte. Er sprach über seine Dankbarkeit und seinen Glauben an diesen Jungen. Dann bat der Lehrer die anderen Schüler, Jimmy zu sagen, was sie an ihm schätzten. Als die Schüler der Reihe nach Jimmy erzählten, warum er in ihren Augen ein besonderer Mensch war, senkte der Junge den Kopf. Tränen kullerten ihm die Wangen herunter. Dieser Lehrer und seine Klasse hatten eine Brücke zu Jimmys einsamem Herzen gebaut. Schlichte Liebe in ehrliche Worte gefasst, schenkte anderen Hoffnung und zeigte ihnen, dass sie wertvoll sind. Ich nenne das Risse ausbessern. Vielleicht hat schon unser Leben in einer liebevollen, vorirdischen Welt unsere Sehnsucht nach wahrer, beständiger Liebe hier auf der Erde geweckt. Gott hat es so vorgesehen, dass wir Liebe geben und empfangen sollen. Und die größte Liebe entsteht, wenn wir mit Gott eins sind. Im Buch Mormon werden wir aufgefordert, uns mit Gott durch das Sühnopfer Christi zu versöhnen. Jesaja erklärt, wer treu das Gesetz des Fastens befolgt, werde für seine Nachkommen wie ein Maurer, der die Risse ausbessert. Dies seien diejenigen, verheißt Jesaja, die die uralten Trümmerstätten wieder aufbauen. Auf ähnliche Weise hatte er Retter die Risse oder die Distanz zwischen uns und dem Vater im Himmel ausgebessert. Durch sein großes Sühnopfer öffnet er uns den Weg, Gottes liebevolle Macht in Anspruch zu nehmen. Dies versetzt uns in die Lage, die Trümmerstätten in unserem eigenen Leben wieder aufzubauen. Um die emotionale Distanz zwischen uns zu überwinden, müssen wir die Liebe des Vaters annehmen und zudem unsere natürlichen, selbstsüchtigen Neigungen und Ängste auf den Opferaltar legen. An einem denkwürdigen Abend waren eine Verwandte und ich in einer politischen Frage unterschiedlicher Ansicht. Barsch und gründlich zerpflückte sie meine Argumente und bewies mir in Hörweite anderer Familienmitglieder, dass ich völlig falsch lag. Ich fühlte mich dumm und unwissend, und wahrscheinlich war ich das auch. Als ich mich abends zum Beten niederkniete, erzählte ich dem Vater im Himmel erst einmal, wie schwierig diese Verwandte war. Ich redete immer weiter. Vermutlich hielt ich während meinem Gejammer kurz inne und gab dem Heiligen Geist die Chance, meine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Denn zu meiner Überraschung hörte ich mich selbst sagen, du möchtest wahrscheinlich, dass ich sie lieb habe. Sie lieb haben? Ich betete weiter und fragte etwas wie, wie kann ich sie lieb haben? Eigentlich mag ich sie nicht einmal. Mein Herz ist verschlossen, meine Gefühle sind verletzt. Ich schaffe das nicht. Dann hatte ich einen neuen Gedanken und ich bin sicher, dass das dem Geist zu verdanken war. Du liebst sie doch, Vater im Himmel. Kannst du mir einen Teil deiner Liebe für sie geben, damit ich sie auch lieb haben kann? Mein hartes Herz wurde weicher und ich begann, den wahren Wert und die Güte meiner Verwandten wahrzunehmen. Jesaja schreibt, dass der Herr die Leiden seines Volkes heilen und seine Wunden verbinden wird. Mit der Zeit schloss sich die Kluft zwischen uns glücklicherweise. Doch selbst wenn sie meine Herzenswandlung nicht angenommen hätte, habe ich dies lernen dürfen. Der Vater im Himmel hilft uns, selbst diejenigen zu lieben, die wir für nicht liebenswert halten. wenn wir seinen Beistand erflehen. Das Sühnopfer des Erretters ist ein Kanal, durch den die Nächstenliebe von unserem Vater im Himmel beständig fließt. Wir müssen uns entscheiden, in dieser Liebe zu verbleiben, damit wir für jeden Nächstenliebe haben können. Wenn wir dem Vater und dem Sohn unser Herz geben, verändern wir unsere Welt, selbst wenn sich unsere Lebensumstände nicht ändern. Wir kommen dem Vater im Himmel näher und spüren, wie er unsere Bemühungen, wahre Jüngerinnen Christi zu sein, liebevoll annimmt. Unser Urteilsvermögen, unsere Zuversicht und unser Glaube nehmen zu. Mormon fordert uns auf, mit der ganzen Kraft des Herzens um diese Liebe zu beten. Dann wird sie uns zuteil, direkt von der Quelle, dem Vater im Himmel. Nur dann können wir es schaffen, Risse in irdischen Beziehungen auszubessern. Die unendliche Liebe unseres Vaters strömt uns entgegen, um uns in seine Herrlichkeit und Freude zurückzubringen. Er hat seinen einzig gezeugten Sohn Jesus Christus hingegeben, um die tiefe Kluft zwischen uns und ihm zu schließen. Das Wiedersehen mit dem Vater im Himmel ist das Kernstück dauerhafter Liebe und ewiger Bestimmung. Wir müssen die Verbindung zu ihm jetzt aufbauen, um zu wissen, was wirklich zählt, um zu lieben, wie er liebt, und um so zu werden, wie er ist. Ich bezeuge, dass unsere treue Beziehung zum Vater im Himmel und zum Erretter für Sie und für uns von ewiger Bedeutung ist. Im Namen Jesu Christi. Amen. Wir freuen uns, nun von Schwester Joy D. Jones, Präsidentin der Primarvereinigung, zu hören. Nach ihren Worten singen die Anwesenden und der Chor gemeinsam das Lied Treu in dem Glauben Nummer 166 im Gesangbuch.
Sisters, I love you.
Schwestern, ich liebe Sie. Als ich Sierra Leone in Westafrika besuchte, nahm ich an einer Versammlung teil, die von einem Mitglied der PfAL-PV-Leitung geleitet wurde. Mariama übernahm die Leitung mit einer solchen Liebe, Anmut und Selbstsicherheit, dass man leicht annehmen konnte, sie wäre ein langjähriges Mitglied der Kirche. Mariamas Bekehrung war jedoch noch gar nicht so lange her. Ihre jüngere Schwester hatte sich der Kirche angeschlossen und Mariama eingeladen, mit ihr eine Unterrichtsstunde in der Kirche zu besuchen. Mariama war von der Botschaft tief beeindruckt. In dem Unterricht ging es um das Gesetz der Keuschheit. Sie bat die Missionare, ihr mehr darüber zu erzählen, und erhielt schon bald ein Zeugnis vom Propheten Joseph Smith. Sie ließ sich 2014 taufen und ihre Tochter letzten Monat. Man stelle sich vor, die zwei grundlegenden Lehren, die zu Mariamas Bekehrung führten, waren das Gesetz der Keuschheit und dass Joseph Smith ein Prophet war. Zwei Punkte, die die Welt oft als irrelevant, veraltet oder unbequem ansieht. Mariama gab jedoch Zeugnis, dass sie wie eine Motte vom Licht angezogen wurde. Sie sagte, als ich das Evangelium fand, fand ich mich. Sie erkannte ihren Wert durch göttliche Grundsätze. Ihr Wert als Tochter Gottes wurde ihr durch den Heiligen Geist offenbart. Nun möchte ich Ihnen die Geschwister Singh aus Indien vorstellen. Renu Singh, ganz rechts, war die erste von fünf Schwestern, die sich der Kirche anschlossen. Sie erzählte, bevor ich die Kirche näher untersuchte, hatte ich nicht das Gefühl, etwas ganz Besonderes zu sein. Ich war nur eine von vielen. In der Kultur meiner Gesellschaft wird einem nicht unbedingt beigebracht, dass man als einzelner Mensch wertvoll ist. Als ich das Evangelium kennenlernte und erfuhr, dass ich eine Tochter unseres himmlischen Vaters bin, hat mich das verändert. Auf einmal fühlte ich mich als etwas Besonderes. Gott hat mich tatsächlich erschaffen und meine Seele und mein Leben ist wertvoll und hat einen Sinn. Bevor ich das Evangelium kannte, habe ich immer versucht, den anderen zu beweisen, dass ich etwas Besonderes bin. Als ich dann aber die Wahrheit erfuhr, dass ich eine Tochter Gottes bin, musste ich niemandem mehr etwas beweisen. Ich wusste, dass ich etwas Besonderes bin. Glauben Sie niemals, dass Sie ein Nichts sind. Präsident Thomas S. Monson hat es vollendet ausgedrückt, als er diese Worte zitierte. Der Wert einer Seele besteht darin, dass sie fähig ist, wie Gott zu werden. Ich hatte vor kurzem die Freude, eine weitere junge Frau zu treffen, die genau diese Wahrheit verstanden hat. Sie heißt Tayana. Ich lernte sie im PV-Kinderkrankenhaus in Salt Lake City kennen. Tayana war in der 11. Klasse, als bei ihr Krebs festgestellt wurde. Sie kämpfte 18 Monate lang tapfer dagegen an. Vor wenigen Wochen ist sie gestorben. Tayana war von Licht und Liebe erfüllt. Sie war für ihr ansteckendes Lächeln und ihre typische Geste mit beiden Daumen hoch bekannt. Wenn andere sie fragten, warum du, Tayana? Antwortete sie, warum nicht ich? Tayana bemühte sich, wie ihr Erretter zu werden, den sie von ganzem Herzen liebte. Bei meinen Besuchen erfuhr ich, dass Tayana ihren göttlichen Wert kannte. Sie wusste, dass sie eine Tochter Gottes war. Und das gab ihr den Frieden und den Mut, ihrer ungeheuren Prüfung so positiv zu begegnen, wie sie es tat. Mariama, Renu und Tayana zeigen uns, dass der Geist jeder von uns persönlich unseren göttlichen Wert bezeugt. Das deutliche Bewusstsein, eine Tochter Gottes zu sein, wird sich auf jeden Bereich ihres Lebens auswirken und sie in dem Dienst leiten, den sie jeden Tag leisten. Präsident Spencer W. Kimball hat in wunderschönen Worten erklärt, Gott ist ihr Vater, er liebt sie. Er und ihre Mutter im Himmel schätzen sie über alle Maßen. Sie sind einmalig, ein individuelles Wesen, geformt aus der ewigen Intelligenz, die ihnen Anspruch auf das ewige Leben verleiht. Lassen Sie in sich keinen Zweifel über Ihren Wert als Mensch aufkommen. Der ganze Zweck des Evangeliumsplans besteht darin, dass jede von Ihnen die Möglichkeit erhält, die eigenen Anlagen voll zu entfalten, nämlich ewiger Fortschritt und die Möglichkeit, ein Gott zu werden. Ich möchte darauf hinweisen, dass es notwendig ist, zwischen den beiden grundlegenden Begriffen Wert und Würdigkeit zu unterscheiden. Das ist nicht dasselbe. Unser geistiger Wert besteht darin, dass wir uns selbst so einschätzen, wie der Vater im Himmel es tut, und nicht so, wie die Welt es tut. Unser Wert war schon bestimmt, bevor wir überhaupt auf die Erde gekommen sind. Gottes Liebe ist endlos und bleibt immerfort bestehen. Würdigkeit hingegen erreicht man durch Gehorsam. Wenn wir sündigen, sind wir weniger würdig, aber wir sind niemals wertlos. Wir kehren weiter um und streben weiter danach, wie Jesus zu sein, mit unvermindertem Wert. Präsident Brigham Young hat es so ausgedrückt: Selbst der geringste, minderwertigste Geist, der jetzt auf Erden ist, ist ganze Welten wert. Wie dem auch sei, wir sind in den Augen unseres himmlischen Vaters immer wertvoll. Und trotz dieser herrlichen Wahrheit, wie viele von uns kämpfen nicht von Zeit zu Zeit mit negativen Gedanken oder Empfindungen in Bezug auf uns selbst? Mir geht es so. In diese Falle gerät man leicht. Der Satan ist der Vater aller Lügen und ist besonders geschickt darin, unser göttliches Wesen und unseren Zweck falsch darzustellen. Uns gering zu schätzen, tut uns nicht gut. Es hält uns nur zurück. Wie schon oft gesagt wurde, niemand kann dich ohne dein Einverständnis dazu bringen, dich minderwertig zu fühlen. Wir können aufhören, unsere schlimmsten Seiten mit den besten Seiten anderer zu vergleichen. Das Vergleichen ist der Dieb der Freude. Im Gegensatz dazu versichert uns der Herr, dass er uns mit Selbstvertrauen segnet, wenn wir tugendhafte Gedanken haben. Sogar in solchem Maße, dass wir erkennen, wer wir wirklich sind. Es war noch nie so wichtig wie heute, seine Worte zu beherzigen: Lass Tugend immerfort deine Gedanken zieren. Er hat gesagt, dann wird dein Vertrauen in der Gegenwart Gottes stark werden und der Heilige Geist wird dein ständiger Begleiter sein. Der Herr offenbarte dem Propheten Joseph Smith diese weitere Wahrheit. Wer von Gott empfängt, soll es als von Gott achten. Und er soll sich freuen, dass er von Gott für würdig erachtet wird, zu empfangen. Wenn wir den Geist spüren, so wird in diesem Vers erklärt, erkennen wir, dass dieses Gefühl von unserem liebevollen Vater im Himmel kommt. Wir erkennen ihn an und danken ihm für seinen Segen. Dann freuen wir uns, dass wir für würdig erachtet werden, zu empfangen. Stellen Sie sich vor, wie Sie morgens in den Schriften lesen und der Geist Ihnen sanft zuflüstert, dass das, was Sie lesen, wahr ist. Erkennen Sie den Geist und freuen Sie sich, dass Sie Gottes Liebe gespürt haben und würdig waren zu empfangen? Als Mutter knien Sie vielleicht neben Ihrem vierjährigen Sohn, während er sein Abendgebet spricht. Beim Zuhören umgibt Sie ein Gefühl von Wärme und Frieden. Es hält nur kurz an, aber Sie erkennen, dass Sie in diesem Moment für würdig erachtet wurden zu empfangen. Es kann sein, dass wir nur selten große geistige Kundgebungen erleben. Vielleicht auch nie. Aber wir können oft die lieblichen Einflüsterungen des Heiligen Geistes genießen, der uns unseren geistigen Wert bezeugt. Der Herr hat die Beziehung zwischen unserem Wert und seinem großen Sühnopfer mit diesen Worten erklärt. Denkt daran, die Seelen haben großen Wert in den Augen Gottes. Denn siehe, der Herr, euer Erlöser, erlitt den Tod im Fleische. Darum hat er die Schmerzen aller Menschen gelitten, damit alle Menschen umkehren und zu ihm kommen können. Schwestern, wegen dem, was er für uns getan hat, sind wir durch Liebe mit ihm verbunden. Er hat gesagt, und mein Vater hat mich gesandt, damit ich auf das Kreuz emporgehoben würde, und damit ich, nachdem ich auf das Kreuz emporgehoben worden sei, alle Menschen zu mir zöge. Auch König Benjamin hat über diese Bindung an unseren Erretter gesprochen. Und siehe, er wird Versuchungen erleiden und körperliche Pein, Hunger, Durst und Erschöpfung, selbst mehr als ein Mensch ertragen kann, ohne daran zu sterben. Denn siehe, Blut kommt aus jeder Pore. So groß wird sein Schmerz wegen der Schlechtigkeit und der Gräuel seines Volkes sein. Dieses Leiden und das, was dadurch bewirkt wurde, erfüllen unser Herz mit Liebe und Dankbarkeit. Elder Pauli Kolliker hat gesagt, wenn wir die Ablenkungen ausschalten, die uns zu Weltlichem verleiten, und unsere Entscheidungsfreiheit so ausüben, dass wir den Herrn suchen, öffnen wir unser Herz einer zelestialen Macht, die uns zu ihm zieht. Wenn die Liebe, die wir für den Erretter empfinden und für das, was er für uns getan hat, größer ist als die Energie, die wir in Schwächen, Selbstzweifel oder schlechte Angewohnheiten stecken, dann wird er uns helfen, alles zu überwinden, was in unserem Leben Leid verursacht. Er rettet uns vor uns selbst. Ich möchte noch einmal betonen, wenn die Anziehungskraft der Welt stärker ist als unser Glauben an den Erretter und unser Vertrauen in ihn, wird sie uns jedes Mal überwältigen. Wenn wir uns lieber auf unsere negativen Gedanken konzentrieren und unseren Wert anzweifeln, statt uns am Erretter festzuhalten, wird es schwieriger, die Eingebungen des Heiligen Geistes zu spüren. Schwestern, lassen wir uns in der Frage, wer wir sind, nicht durcheinander bringen. Es ist zwar oft leichter, geistig passiv zu sein, als unseren Geist anzustrengen und an unsere göttliche Identität zu denken und sie anzunehmen, doch diese Bequemlichkeit können wir uns in diesen letzten Tagen nicht leisten. Mögen wir als Schwestern in Christus treu sein und möge Christus uns erheben und mögen seine Leiden und sein Tod und seine Barmherzigkeit und Langmut und die Hoffnung auf seine Herrlichkeit und auf ewiges Leben immer da in unserem Sinn verbleiben. Wenn uns der Erretter auf eine höhere Ebene hebt, werden wir nicht nur klarer erkennen können, wer wir sind, sondern auch, dass wir ihm viel näher sind, als wir je für möglich hielten. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Liebe Schwestern, wir möchten einer jeden von Ihnen aufrichtig dafür danken, dass Sie diesen Abend mit uns verbracht haben. Wir danken dem Chor und allen weiteren Mitwirkenden und bedanken uns auch bei allen, die in irgendeiner Weise bei der Vorbereitung dieser Versammlung mitgeholfen haben. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Nach Präsident Uchtdorfs Worten schließt der Chor diese Versammlung mit dem Lied »Wir spüren deine Liebe heut«. Danach spricht Schwester Leslie P. Layton vom Hauptausschuss der jungen Damen das Schlussgebet.
Vielen Dank, Schwestern, für diese wunderbaren und inspirierenden Botschaften und für diese herrliche Musik. Liebe Schwestern, liebe Freunde, dass die Generalkonferenz mit einer Versammlung der Schwestern in aller Welt beginnt, ist vielsagend und wunderbar. Denken Sie nur, Schwestern aus jeder Altersgruppe und von ganz verschiedener Herkunft, Nationalität und Sprache sind im Glauben und in Liebe zum Herrn Jesus Christus vereint. Als wir neulich mit unserem lieben Propheten zusammentrafen, Präsident Thomas S. Monson, sprach er darüber, wie sehr er den Herrn liebt. Ich weiß, dass Präsident Monson Ihnen für Ihre liebevolle Zuneigung, Ihre Gebete und Ihre Hingabe an den Herrn sehr dankbar ist. Vor langer Zeit lebten in einem fernen Land drei Schwestern. Die erste Schwester hieß Traurig. Von der Nasenspitze bis zum Kinn und von der Haut bis zu den Zehen fand sie alles an sich nicht so recht zufriedenstellend. Wenn sie sprach, drückte sie sich manchmal unbeholfen aus, so dass die Leute lachten. Wenn jemand etwas an ihr bemängelte oder vergaß, sie einzuladen, wurde sie rot, ging fort und suchte sich ein stilles Fleckchen, wo sie dann einen traurigen Seufzer ausstieß und sich fragte, warum sich das Leben als dermaßen trostlos und öde herausgestellt hatte. Die zweite Schwester hieß Ärgerlich. Sie hielt sich für sehr gescheit, aber in der Schule gab es immer jemanden, der bei Prüfungen noch besser abschnitt. Sie fand sich witzig, hübsch, schick und anziehend. Doch es schien immer jemanden zu geben, der noch witziger, noch hübscher, noch schicker oder noch anziehender war. Nie war sie irgendwo die Erste, und das konnte sie einfach nicht ertragen. So durfte das Leben doch nicht sein. Manchmal machte sie anderen gegenüber bissige Bemerkungen und sie schien immer nur einen Atemzug davon entfernt, wegen irgendetwas ärgerlich zu werden. Selbstverständlich wurde sie dadurch nicht angenehmer oder beliebter. Hin und wieder biss sie in der Stille der Nacht die Zähne zusammen, ballte die Fäuste und dachte, das Leben ist ja sowas von ungerecht. Und dann gab es da noch die dritte Schwester. Sie war weder traurig noch ärgerlich, denn ihr Name war Fröhlich. Nicht, dass sie klüger, hübscher oder fähiger als ihre Schwestern gewesen wäre. Nein, gelegentlich wurde auch sie von anderen gemieden oder ignoriert. Man machte sich mitunter über das, was sie anhatte oder was sie sagte, lustig. Ab und zu verbreitete man Gemeinheiten über sie. Aber sie ließ sich davon nicht allzu sehr stören. Diese Schwester sang sehr gern. Ihre Singstimme war nicht die schönste. Und man belächelte sie deswegen, aber davon ließ sie sich nicht beirren. Sie sagte, ich lasse nicht zu, dass andere mit ihrer Meinung mich vom Singen abhalten. Allein die Tatsache, dass sie weiter sang, machte ihre erste Schwester traurig und die zweite ärgerlich. Viele Jahre vergingen und schließlich erreichte jede Schwester das Ende ihrer Zeit auf Erden. Die erste Schwester, die immer und immer wieder festgestellt hatte, dass an Enttäuschung im Leben kein Mangel herrschte, war traurig, als sie starb. Die zweite, die jeden Tag etwas Neues fand, was ihr missfiel, war, als sie starb, immer noch ärgerlich. Die dritte Schwester aber, die ihr ganzes Leben ihr Lied mit aller Kraft und mit einem zuversichtlichen Lächeln gesungen hatte, war immer noch fröhlich, als sie starb. Natürlich ist das Leben nie dermaßen einfach und die Menschen sind nie derart eindimensional wie die drei Schwestern in dieser Geschichte. Doch auch extreme Beispiele wie diese können uns etwas über uns selbst lehren. Wenn Sie so sind wie die meisten von uns, haben Sie vielleicht ein wenig von sich selbst in einer, zwei oder womöglich allen drei in dieser Schwestern wiedererkannt. Betrachten wir jede von Ihnen doch einmal näher. Die erste Schwester sah sich selbst als Opfer, als jemanden, auf den eingewirkt wurde. Ihr schien ein Unglück nach dem anderen zu widerfahren, das zu ihrem Elend beitrug. Durch diese Lebenseinstellung ließ sie andere darüber bestimmen, wie sie sich fühlte und verhielt. Wenn wir das machen, lassen wir uns von jedem Meinungsumschwung mitreißen. Und diese Umschwünge brechen in den heutigen Zeiten mit den allgegenwärtigen sozialen Medien wie Naturgewalten über uns herein. Liebe Schwestern, warum sollten Sie Ihr Glück einem Einzelnen oder auch einer Gruppe von Menschen überlassen, die sich herzlich wenig aus Ihnen oder Ihrem Glück machen? Falls Sie sich Gedanken machen, was andere wohl über Sie sagen, darf ich Sie an etwas erinnern, was da hilft? Denken Sie daran, wer Sie sind. Denken Sie daran, dass Sie dem Königshaus des Gottesreichs entstammen und Töchter himmlischer Eltern sind, die über das ganze Weltall herrschen. Sie tragen geistig das Erbgut Gottes in sich. Sie besitzen einzigartige Gaben, die auf ihre geistige Erschaffung zurückgehen und die sich in der enormen Zeitspanne ihres vorirdischen Lebens weiterentwickelt haben. Sie sind das Kind unseres barmherzigen und immerwährenden Vaters im Himmel, des Herrn der Herrscher, des einen, der das Weltall erschaffen, das Sternenzelt über die unendlichen Weiten des Raumes ausgebreitet und die Planeten in ihre festgelegten Umlaufbahnen eingefügt hat. Sie sind in Gottes Hand. Es ist eine sehr gute Hand, eine liebevolle Hand, eine fürsorgliche Hand. Und nichts, was ein anderer jemals über Sie sagen mag, kann daran etwas ändern. Die Worte anderer sind bedeutungslos im Vergleich zu dem, was Gott über Sie gesagt hat. Sie sind sein kostbares Kind. Er liebt Sie. Selbst wenn Sie straucheln, selbst wenn Sie sich von ihm abwenden, Gott liebt Sie. Wenn Sie sich verloren, verlassen oder vergessen fühlen, fürchten Sie sich nicht. Der gute Hirte wird Sie finden. Er wird Sie auf seine Schultern nehmen und er wird Sie nach Hause tragen. Meine lieben Schwestern, bitte lassen Sie diese göttlichen Wahrheiten tief in Ihr Herz eindringen. Sie werden dann feststellen, dass es viele Gründe gibt, nicht traurig zu sein. Denn Sie haben eine ewige Bestimmung zu erfüllen. Der Erretter der Welt, den wir so lieben, gab sein Leben hin, damit Sie sich dafür entscheiden konnten, diese Bestimmung wahr werden zu lassen. Sie haben seinen Namen auf sich genommen. Sie sind seine Jüngerin. Seinetwegen können Sie ein Gewand von ewiger Herrlichkeit anlegen. Die zweite Schwester ärgerte sich über die Welt. Wie ihre traurige Schwester hatte sie das Gefühl, alle Schwierigkeiten in ihrem Leben hätte jemand anders verschuldet. Sie machte ihre Familie, ihre Freunde, ihren Vorgesetzten und ihre Mitarbeiter, die Polizei, die Nachbarn, die Führer der Kirche, die jeweilige Mode, heftige Sonneneruptionen oder einfach Pech dafür verantwortlich. Entsprechend bissig waren ihre Bemerkungen. Sie hielt sich nicht für einen schlechten Menschen. Im Gegenteil, sie dachte, sie verteidige sich nur. Jeder andere, so meinte sie nur, sei nur von Selbstsucht, Kleinlichkeit oder Hass getrieben. Sie hingegen handelte nur aus guten Absichten, aus Gerechtigkeit, Lauterkeit und Liebe. Leider ist die Denkweise der ärgerlichen Schwester nur allzu verbreitet. Das wurde auch unlängst in einer Studie erwähnt, bei der Konflikte zwischen rivalisierenden Gruppen untersucht wurden. Im Rahmen dieser Studie wurden Palästinenser und Israelis im Nahen Osten und Republikaner und Demokraten in den Vereinigten Staaten befragt. Es stellte sich heraus, dass jede Seite der Ansicht war, die eigene Gruppe sei eher von Liebe als von Hass angetrieben. Auf die Frage aber, warum die rivalisierende Gruppe an dem Konflikt beteiligt sei, angab, deren Beweggrund sei Hass. Mit anderen Worten, jede Gruppe hielt sich selbst für die Guten, gerecht, gütig und ehrlich. Im Gegensatz dazu sah sie in ihren Rivalen die Bösen, unwissend, unehrlich, ja richtiggehend bösartig. In dem Jahr, als ich geboren wurde, herrschte auf der Welt ein schrecklicher Krieg, der ihr quälenden Kummer und bittere Sorgen bescherte. Angefangen wurde dieser Krieg von meinem eigenen Land, meinem Volk, von einer Gruppe Menschen, die bestimmte andere Gruppen als böse bezeichneten und den Hass auf sie anfachten. Sie haben alle, die sie nicht mochten, zum Schweigen gebracht. Sie haben sie beschämt und dämonisiert. Sie haben sie für minderwertig gehalten, ja, nicht einmal für menschlich. Hat man eine Gruppe Menschen erst einmal herabgewürdigt, fällt es einem leichter, abfällige Worte oder Gewalttaten gegen sie zu rechtfertigen. Es schaudert mich, wenn ich daran denke, was im 20. Jahrhundert in Deutschland geschehen ist. Wenn uns jemand entgegentritt oder anderer Meinung ist, ist die Versuchung groß, anzunehmen, mit ihm müsse etwas nicht stimmen. Von dort aus ist es dann nur noch ein kleiner Schritt, seinen Worten und Taten die schlimmsten Beweggründe zu unterstellen. Natürlich müssen wir stets für das Rechte einstehen, und es gibt Zeiten, wo wir dafür unsere Stimme erheben müssen. Wenn wir dies aber mit Wut oder Hass im Herzen tun, wenn wir gegenüber anderen bissige Bemerkungen machen, die sie verletzen, beschämen oder zum Schweigen bringen sollen, dann sind wir bestimmt nicht auf dem rechten Pfad. Was hat der Erretter gelehrt? Ich sage euch, liebt eure Feinde, segnet die, die euch fluchen, tut Gutes denen, die euch hassen, und betet für die, die euch böswillig behandeln und euch verfolgen, damit ihr die Kinder eures Vaters seiet, der im Himmel ist. Dies ist der Weg des Erretters. Es ist der erste Schritt, um die Barrieren niederzureißen, die so viel Wut, Hass, Spaltung und Gewalt in der Welt hervorbringen. Ja, mögen Sie sagen, ich wäre wohl bereit, meine Feinde zu lieben, wenn sie nur auch dazu bereit wären. Doch darauf kommt es eigentlich nicht an, oder? Wir sind selbst dafür verantwortlich, was für Jünger wir sind. Und das hat, wenn überhaupt, nur wenig damit zu tun, wie andere uns behandeln. Selbstverständlich hoffen wir, dass sie uns ihrerseits verständnisvoll und nachsichtig begegnen werden. Aber unsere Liebe zu ihnen hängt nicht davon ab, was sie für uns empfinden. Vielleicht erweichen unsere Bemühungen, unsere Feinde zu lieben, ihnen das Herz und beeinflussen sie zum Guten. Vielleicht auch nicht. Aber das ändert nichts an unserer Entschlossenheit, Jesus Christus nachzufolgen. Als Mitglieder der Kirche Jesu Christi werden wir unsere Feinde lieben. Wir werden Wut und Hass überwinden. Wir werden unser Herz mit Liebe zu allen Kindern Gottes anfüllen. Wir werden uns anderen zuwenden, um ihnen Gutes zu tun und ihnen dienen, auch denen, die uns möglicherweise böswillig behandeln und uns verfolgen. Die dritte Schwester steht für den echten Jünger Jesu Christi. Sie hat etwas geschafft, was ungemein schwierig sein kann. Sie hat auf Gott vertraut, selbst als sie verspottet wurde und Entbehrungen litt. Irgendwie ist es ihr gelungen, ihren Glauben und ihre Hoffnung zu bewahren, obwohl ihr Geringschätzung und Hohn entgegenschlugen. Sie führte ein fröhliches Leben, nicht weil ihre Lebensumstände so erfreulich waren, sondern weil sie ein fröhlicher Mensch war. Niemand von uns vollendet seinen Lebensweg ohne Widerstände. Wo uns so viele Kräfte ablenken wollten, wie halten wir unseren Blick da fest, auf das herrliche Glück gerichtet, das den Glaubenstreuen verheißen ist? Ich glaube, die Antwort ist in einem Traum zu finden, den ein Prophet vor tausenden von Jahren hatte. Der Name des Propheten ist Lehi und sein Traum steht in einem kostbaren und wunderbaren Buch verzeichnet, dem Buch Mormon, das wir lesen sollen, worüber wir nachdenken sollen, so wie Präsident Monson uns aufgefordert hat. In seinem Traum sah Lehi ein weites Feld und darauf einen wundersamen Baum, der unbeschreiblich schön war. Er sah auch große Menschenmengen, die auf den Baum zustrebten. Sie wollten von dessen herrlicher Frucht kosten. Sie spürten und vertrauten darauf, dass diese Frucht ihnen großes Glück und dauerhaften Frieden bringen würde. Es gab einen schmalen Pfad, der zu dem Baum hinführte, und daneben eine eiserne Stange, die ihnen half, auf dem Pfad zu bleiben. Es gab aber auch einen finsteren Nebel, der ihnen die Sicht auf den Pfad wie auch auf den Baum verhüllte. Vielleicht noch gefährlicher aber war der Klang von lautem Gelächter und Spott, der aus einem großen und geräumigen Gebäude in der Nähe herüberdrang. Erschreckenderweise stimmten die Spötter sogar einige Leute um, die den Baum erreicht und von der wundersamen Frucht gekostet hatten und die sich trotzdem schämten und fortgingen. Vielleicht waren ihnen Zweifel gekommen, ob der Baum wirklich so schön war, wie sie einst gedacht hatten. Vielleicht waren in ihnen Fragen aufgekommen, ob das, was sie erlebt hatten, wirklich geschehen war. Möglicherweise dachten sie, das Leben würde einfacher, wenn sie sich von dem Baum abwandten. Möglicherweise würden sie dann nicht mehr verspottet oder ausgelacht werden. Und tatsächlich sahen die Leute, die sie verspotteten, ja so aus, als wären sie recht glücklich und hätten viel Spaß miteinander. Wenn sie also dem Baum den Rücken kehrten, würden sie vielleicht von der Gesellschaft in dem großen und geräumigen Gebäude willkommen geheißen und erhielten Beifall für ihr Urteilsvermögen und ihre Einsicht und Klugheit. Liebe Schwestern, liebe Freunde, wenn Sie es schwierig finden, sich an der eisernen Stange festzuhalten und unerschütterlich auf die Errettung zuzumarschieren, wenn das Gelächter und der Spott anderer, die so selbstsicher wirken, Sie ins Wanken bringen, wenn unbeantwortete Fragen oder Lehren, die Sie noch nicht verstehen, Sie verwirren, wenn Enttäuschungen Sie traurig machen, dann rate ich Ihnen dringend, sich an Lehis Traum zu erinnern. Bleiben Sie auf dem Pfad. Lassen Sie die eiserne Stange, das Wort Gottes niemals los. Und wenn irgendjemand Sie dazu verleiten möchte, sich der Liebe Gottes zu schämen, beachten Sie ihn nicht. Vergessen Sie niemals, dass Sie ein Kind Gottes sind. Eine Fülle an Segnungen erwartet Sie. Wenn Sie lernen können, seinen Willen zu tun, werden Sie wieder bei ihm leben. Was die Welt an Lob und Anerkennung verheißt, ist unglaubwürdig, unwahr und unbefriedigend. Was Gott verheißt, ist heute und in alle Ewigkeit gewiss, wahr und beglückend. Bitte betrachten Sie die Religion und den Glauben aus einer höheren Perspektive. Nichts, was in dem großen und geräumigen Gebäude angeboten wird, ist mit der Frucht eines Lebens nach dem Evangelium Jesu Christi vergleichbar. Es stimmt, kein Auge hat es gesehen, kein Ohr es gehört, keinem Menschen ist es in den Sinn gekommen. Das Große, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Ich habe selbst feststellen können, dass der Weg eines Jüngers im Evangelium Jesu Christi der Weg ist, der zur Freude führt. Es ist der Weg zu Sicherheit und Frieden. Es ist der Weg zur Wahrheit. Ich bezeuge, dass auch Sie mit der Gabe und der Macht des Heiligen Geistes dies selbst feststellen können. Falls der Weg bis dahin für Sie schwierig wird, hoffe ich, dass Sie in den wunderbaren Organisationen unserer Kirche, in der Primarvereinigung, bei den jungen Damen und in der Frauenhilfsvereinigung eine Zuflucht und Kraft finden. Sie sind wie Zwischenstationen auf dem Weg, wo man seine Zuversicht und seinen Glauben für die Reise, die noch vor einem liegt, wieder erneuern kann. Sie sind eine sichere Heimat, wo man sich zugehörig fühlen kann und von seinen Schwestern und Mitjüngern Zuspruch erhalten kann. Was man in der Primarvereinigung lernt, bereitet einen auf weitere Wahrheiten vor, die man als junge Dame lernt. Der Weg des Jüngers, den ihr in euren Klassen bei den jungen Damen geht, führt in die Gemeinschaft mit den Schwestern in der Frauenhilfsvereinigung. Mit jedem Schritt auf diesem Weg erhaltet ihr weitere Gelegenheiten, eure Liebe zu anderen zu beweisen, indem ihr ihnen mit Glauben, Mitgefühl, Nächstenliebe und Tugend begegnet und ihnen dient. Wenn ihr euch für diesen Weg eines Jüngers entscheidet, führt er euch zu unermesslichem Glück. Denn dann findet eure göttliche Natur Erfüllung. Es wird nicht einfach sein. Es wird euch das Allerbeste abverlangen, was ihr habt. All euren Glauben, eure Intelligenz, Kreativität, Redlichkeit, Kraft, Entschlossenheit und Liebe. Eines Tages aber werdet ihr auf eure Anstrengung zurückblicken und oh, wie dankbar werdet ihr dann sein, dass ihr stark geblieben seid, dass ihr geglaubt habt und dass ihr nicht vom Weg abgewichen seid. Es mag vieles im Leben geben, worauf ihr keinen Einfluss habt. Aber am Ende aber steht es in eurer Macht, sowohl euer Ziel als auch etliche eurer Erfahrung entlang des Weges selbst zu wählen. Es sind weniger eure Fähigkeiten als vielmehr eure Entscheidungen, die im Leben den Unterschied ausmachen. Ihr könnt nicht zulassen, dass die äußeren Umstände euch traurig machen. Ihr könnt nicht zulassen, dass sie euch ärgerlich machen. Ihr könnt euch freuen, dass ihr eine Tochter Gottes seid. Ihr könnt in der Gnade Gottes und in der Liebe Jesu Christi Freude und Glück finden. Ihr könnt fröhlich sein. Ich bitte euch dringend, füllt euer Herz mit Dankbarkeit für die überreiche und grenzenlose Güte Gottes. Meine lieben Schwestern, das können Sie alle tun. Ich bete mit aller Kraft meiner Seele, dass Sie sich dafür entscheiden, dem Baum des Lebens zuzustreben. Ich bete dafür, dass Sie sich entscheiden, Ihre Stimme zu erheben und aus Ihrem Leben eine herrliche Jubelsymphonie zu machen, indem sie sich an dem erfreuen, was die Liebe Gottes, die Wunder seiner Kirche und das Evangelium Jesu Christi der Welt bringen können. Das Lied eines wahren Jüngers mag einigen schräg oder gar ein wenig laut in den Ohren klingen. Das ist seit Anbeginn der Zeit so gewesen. Für unseren Vater im Himmel aber und für diejenigen, die ihn lieben und ehren, ist es ein äußerst wertvolles und schönes Lied, das erhabene und heilende Lied der erlösenden Liebe und des Dienstes an Gott und am Mitmenschen. Ich gebe Ihnen meinen Segen als ein Apostel des Herrn, dass Sie auf dem Weg bleiben werden und die Kraft und den Mut finden werden, als Tochter Gottes voller Freude aufzublühen, während Sie jeden Tag auf dem herrlichen Weg eines Jüngers wandeln. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Unser geliebter himmlischer Vater, wir neigen voll Freude und Dankbarkeit unseren Kopf vor dir für das, was wir heute gelernt haben von unseren Führern und durch den Heiligen Geist. Wir bitten dich, dass du uns die Gabe gibst, dass wir uns gut erinnern können. Und dass wir fest entschlossen sind, dass wir heute nach Hause gehen und zusammen mit den anderen Schwestern Liebe weitergeben und das Evangelium verkünden. So für all deine Kinder. Wir bitten dich darum, im Namen deines geliebten Sohnes Jesus Christus. Amen.